Die Zwiebel als Speicherorgan will ja vor allen Dingen eins, blühen. Wir essen sie nur vor der Blüte.
Markus Schüler leitet einen kleinen Demeter-Gemüsebaubetrieb in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Er steht vor den Resten seiner Zwiebellagerbestände. Jetzt, im Frühjahr, ist fast alles bereits verkauft.
Da werden die Zwiebeln einfach hingeschüttet, nachdem sie schön trockene Kotten auf dem Feld. Das ist das Entscheidende, dass sie wirklich trocken ins Lager reinkommen. Und können dort den ganzen Winter ungestört liegen. Und Zwiebeln haben den Vorteil, sie sind relativ unempfindlich gegenüber Frost. Nicht so wie Kartoffeln, die man schön frostfrei, aber nicht zu warm lagern muss. Sondern Zwiebeln kann man tatsächlich an einer windgeschützten Stelle draußen lagern. Da, wo die Luft durchgeht. Weil die Zwiebel, wenn die im Herbst geerntet ist, dann schläft sie und lässt sich eben wecken durch Wärme oder Wasser. Weil für die Zwiebel ist dann Frühjahr, egal an welchem Standort. Selbst wenn es im Wohnzimmer ist, dann denkt die, ist Frühling.
Im Lager gibt es Golf- bis Tennisballgroße Zwiebeln mit hellbrauner, harter Schale. Die braucht die Zwiebel zum Schutz gegen Verletzungen, sagt Bauer Schüler. Die Lebensmittelchemikerin Dr. Franziska Hanschen vom Leibniz-Institut für Nutz- und Zierpflanzenbau sieht die Zwiebel mit etwas anderen Augen.
Als Lebensmittelchemikerin sehe ich ein Gemüse, was eine Schale hat. Ich weiß über die Schale, dass sie sehr reich an Quercetin ist und den entsprechenden Glykosiden. Die kommen vor allen Dingen in der Schale vor und sind dann auch verantwortlich für die gelbliche Färbung dieser Zwiebel. Also es gibt ja Zwiebeln in verschiedenen Farben. Es gibt weiße Zwiebeln, die sind in der Regel relativ arm an diesen Quercetinen. Es gibt gelbe Zwiebeln, die sind dann in der Regel relativ reich. Und dann gibt es auch noch rote Zwiebeln, die enthalten dann zusätzlich noch Anthocyane, was auch Flavonoide sind oder Flavonolglykoside, die dann aber etwas andere chemische Struktur haben und dadurch lila erscheinen.
Der Begriff Zwiebel ist nicht eindeutig. Eine Zwiebel als Speicher- bzw. Überdauerungsorgan ist ein Teil vieler Pflanzen, wie zum Beispiel auch von Tulpe, Schneeglöckchen und Lilie. Solche Pflanzen nennt man Geophyten, weil nämlich ihre lebenswichtigen Teile unterirdisch widrige Witterungsbedingungen wie Kälte und Trockenheit überdauern können.
Kristallene Schuppen ließen dich schwellen. Und im Verborgenen der dunklen Erde füllte dein Leib sich an mit Tau. Unter der Erde ward dieses Wunderwerk.
Der chilenische Dichter Pablo Neruda meint in seiner Ode an die Zwiebel im engeren Sinne die Küchen- oder Speisezwiebel mit dem botanischen Namen Allium cepa. Von dem Wort cepa leitet sich auch der deutsche Name Zwiebel her.
In der botanischen Systematik ist Allium cepa eine Art in der Gattung Lauch, lateinisch Allium, zu der auch die Arten Knoblauch, Schnittlauch und Porree gehören. Die Küchenzwiebel als Pflanze ist also nicht allein auf ihr Speicherorgan beschränkt, sondern hat selbstverständlich Wurzeln, Blätter, Blüten und Samen. Wurzeln und Blätter sind auch an einer Zwiebel sichtbar, wie sie im Geschäft zu haben ist. Unten zeigen sich einige weißliche kurze Wurzelfädchen, oben ist ein brauner, trockener Strunk als Überrest der Blätter vorhanden. Was passiert aber mit der Zwiebel, wenn die Pflanze blüht? Gemüsebauer Markus Schüler erläutert:
Die einzelnen Schichten der Zwiebel, Zwiebelschalen, werden immer dünner, weil die Reservestoffe eben in die Blüte reinwandern. Und zum Schluss, wenn die Zwiebel richtig voll blüht, die ist dann ungefähr einen Meter hoch, ein richtig schöner weißer Ball, kann man sich gerade in die Vase stellen, wenn sie nicht so stinken würde nach Zwiebel halt, ist die Zwiebel unten, vielleicht noch so dick wie ein kleiner Finger. Und die würde dann bei den meisten Zwiebeln auch absterben nach der Blüte. Es gibt einige Zwiebeln, die bilden an der Basis dann Tochterzwiebeln, die dann überleben und im nächsten Jahr blühen. Aber die Hauptzwiebel, wo die Blüte rauskommt, stirbt in der Regel ab.
Zwiebeln als Gemüse werden schon so lange kultiviert, dass eine Wildform von Allium cepa nicht mehr vorhanden ist. Schon um 2600 vor Christus, beim Bau der ägyptischen Cheops-Pyramide, waren sie ein Nahrungsmittel der Arbeiter. Das berichtet der griechische Historiker und Forschungsreisende Herodot im Buch 2 seiner Historien, das im 5. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde.
In ägyptischer Schrift ist auf der Pyramide angegeben die Gesamtsumme, die ausgegeben worden ist, allein für Rettich und Zwiebeln und Knoblauch zur Betreuung der Arbeiter. und, wie ich mich ganz gut erinnere, nach dem, was der Dolmetscher sagte, als er mir die Inschrift vorlas, sind 1600 Talente Silber dafür ausgegeben worden.
Das war damals eine enorme Summe. Offenbar war die Zwiebel schon zu dieser Zeit ein Grundnahrungsmittel und wahrscheinlich kein allzu teures, wenn man es zur Beköstigung der Arbeiter verwendete. Dafür spricht auch eine Stelle im 4. Buch Mose. Das in der Wüste mit kargem, langweiligem Manna überlebende Volk Israel gibt sich seinen kulinarischen Fantasien hin.
Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna.
Kultiviert und geschätzt wurden Zwiebeln tatsächlich zunächst im vorderen Orient und im Mittelmeerraum. Sie wurden nicht nur gegessen, sondern galten auch als Heilmittel und potenzsteigerndes Aphrodisiakum. Nach und nach gerieten sie aber in der feinen Gesellschaft der alten Griechen und Römer in Verruf, als schlecht riechende Speise der armen Leute. Dieses Image haftet ihr bisweilen heute noch an. Berüchtigt ist der schon in der Antike geschmähte Zwiebelatem.
Römische Legionäre brachten die Zwiebel dann schließlich über die Alpen mit in unsere Breiten, wo Germanen und Kelten bereits den wildwachsenden Bärlauch aßen und verehrten. Eine weitere Art aus der Gattung Allium. Im Mittelalter wurden Zwiebeln dann vor allem in Kloster- und wahrscheinlich auch Hausgärten kultiviert und begannen auch hierzulande ihre Karriere als Heil- und Grundnahrungsmittel. Auf den Schiffen der Conquistadores gelangten sie schließlich nach Übersee und somit auch in die Heimat des Dichters Pablo Neruda.
Erreichbar den Händen des Volkes und beträufelt mit Öl, bestreut mit ein wenig Salz, tötest du den Hunger des Tagelöhners auf mühsamem Wege.
Eine intakte Zwiebel mit fester, glänzender, brauner Haut ist praktisch geruchlos. Das ändert sich, sobald die Zwiebel aufgeschnitten wird. Eine umfassende chemische Reaktion wird angestoßen, erklärt Franziska Hanschen.
Was man halt auch fühlt, ist diese Tränenreizung. In der Zwiebel sind nämlich nicht nur diese Quercetin-Verbindungen drin, sondern es sind auch Cystein-Derivate drin. Ich sage jetzt mal S-Alkenyl-Cystein-Sulfoxide. Und diese schützen die Zwiebel letztendlich vor Fraßfeinden, denn die Zwiebel hat ein Enzym, das ist die Alliinase. Und diese baut diese Cystein-Derivate ab in dem Moment, wo ich die Zelle zerstöre. Die kommen in der Pflanze kompartimentiert, das heißt voneinander getrennt vor. Dann kommt dieses Enzym beim Schneiden mit den Cystein-Derivaten in Kontakt. Und dadurch werden die abgebaut und es entstehen verschiedene flüchtige Abbauprodukte. Und unter anderem entsteht dadurch halt auch eine Substanz, die tränenreizend wirkt und die dann den Feind in die Flucht schlägt oder halt auch nicht.
Das umgangssprachliche und nicht mehr sehr gebräuchliche Verb zwiebeln erklärt das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm daher als
jemanden quälen, plagen, peinigen, ihm hart zusetzen. An den Ursprung der Redensart führt vielleicht einen nackt machen, also wie eine Zwiebel abblättern, oder weinen, weil aufgeschnittene Zwiebeln zu Tränen reizen.
Doch die tränenreizende Substanz ist nur das erste Produkt einer ganzen Reaktionskaskade, wie die Lebensmittelchemikerin es nennt, denn die Cystein-Derivate reagieren immer weiter.
Dadurch entstehen dann halt auch diese ganzen Aromastoffe, die man bei der Zwiebel kennt. Das ist eine geplatzte Apotheke, damit will ich sagen, dass da hunderte verschiedene Verbindungen entstehen und die sich immer wieder weiter verändern. Sie alle enthalten irgendwo Schwefel. Und viele Schwefelverbindungen sind halt auch geruchlich aktiv.
Die chemischen Verbindungen, die durch die Verletzung der Zwiebel entstehen, riechen aber nicht nur. Drückt man zum Beispiel eine halbierte Zwiebel mit der Schnittseite auf einen frischen Insektenstich, wird die Schwellung bald zurückgehen. Für die abschwellende Wirkung sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe verantwortlich.
Sekundäre Pflanzenstoffe sind im Prinzip Stoffe, die die Pflanze nicht zum Überleben braucht, sondern die sie produziert, um einen Zusatznutzen zu haben. Also Stoffe, die nicht Teil des Primärmetabolismus sind, was zum Beispiel Aminosäuren oder Fette oder Zucker und die ganzen Zwischenprodukte wären, sondern es sind dann halt Verbindungen, die ihren Zusatznutzen ermöglichen, wie zum Beispiel eine antioxidative Eigenschaft. Zum Beispiel nimmt man an, dass viele Pflanzen diese Flavonoide oder andere Polyphenole besitzen, um sich vor UV-Strahlung zu schützen als natürlichen Sonnenschutz. Und man hat halt auch schon festgestellt, wenn sie diese Substanzen nicht haben, dass sie dann tatsächlich auch schneller UV-Schäden kriegen. Oder dass sie halt auch vor Fraßfeinden schützen, wie zum Beispiel besagte Cystein-Derivate.
Und die Zwiebel kann noch mehr.
Man kennt ja zum Beispiel auch das Heilmittel Zwiebel bei Ohrenschmerzen, legt man eine Zwiebel aufs Ohr. Das hat tatsächlich auch eine Wirkung, weil dann halt diese ganzen flüchtigen Verbindungen auch irgendwo antimikrobiell wirken. Das schützt natürlich auch die Pflanze. Also wenn der Pilz an der Zwiebel frisst, diese quasi auffressen will, entstehen halt auch wieder antimikrobielle Substanzen, die dann gegen den Pilz wirken. Von daher sind Zwiebeln oder Knoblauch auch gar nicht so anfällig gegen Pilze zum Beispiel oder bakterielle Infektionen. Ist halt ein Antibiotikum im Prinzip in der Zwiebel oder für die Zwiebel auch selber.
Um diese heilenden Wirkungen weiß die Naturheilkunde schon seit Jahrhunderten. Und auch in Volksglauben und Magie spielen Zwiebeln eine bedeutende Rolle. Das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens zählt diverse Bräuche auf, in denen Zwiebeln als Abwehrzauber wirken sollen.
Nach einem alten und weit verbreiteten Glauben hält die an der Stubendecke oder über der Tür aufgehängte Zwiebel alles Böse ab, schützt vor Krankheiten und bewahrt, im Stall aufgehängt, das Vieh vor Seuchen. Wenn die an der Decke der Krankenstube befestigte Zwiebel schwarz wird, dann hat sie die Krankheit angezogen. Behält sie aber die weiße Farbe, dann muss der Kranke sterben. Bei der Cholera-Epidemie in München im Jahr 1854 schälte man eine Zwiebel, spickte sie mit Gewürznelken und trug sie in der Tasche. Eine in der Tasche getragene Zwiebel bewahrt vor Schwindel. Sie muss aber ohne zu feilschen gekauft oder geschenkt worden sein.
Für derartigen Abwehrzauber wurden nicht nur einzelne Zwiebeln benutzt. Auch heute noch kennt man kunstvoll gewundene Zwiebelkränze, Zwiebelzöpfe oder Zwiebelrispen. Und mancher mag sich ein solches buntes Gebinde in die Küche hängen, ohne zu ahnen, welche magische Wirkung ihm einst zugedacht war. Immer noch gibt es in vielen Gegenden Deutschlands Zwiebelmärkte und Zwiebelfeste, die im Herbst stattfinden, nachdem die Zwiebeln geerntet und getrocknet wurden. Berühmt ist der Zwiebelmarkt in Weimar, der im Oktober stattfindet. Dort bezog schon Goethe seine Zwiebelrispen, die er, wie Zeitgenossen berichteten, im Haus am Frauenplan aufhing, sogar über seinem Schreibtisch.
Zwiebeln sind in Europa eine der beliebtesten Gemüsesorten. Allein jeder Deutsche verzehrt pro Kopf und Jahr durchschnittlich 7 Kilogramm.
Und da hat sich eine richtige Industrie um die Zwiebel herum entwickelt. Von Züchtern, die eben neue Sorten züchten, über Vermehrer, die Zwiebeln im großen Maßstab blühen lassen für Saatgut, Jungpflanzenanbauer, die eben Jungpflanzen für Zwiebeln heranziehen.
Wenn man, wie der Gemüsebauer Markus Schüler, Zwiebeln anbauen will, gibt es dafür grundsätzlich 3 Methoden. Man kann Zwiebelsamen aussäen, Steckzwiebeln stecken oder Jungpflanzen setzen. Außerdem gibt es Sommerzwiebeln, die früh gesät und im Sommer geerntet werden, aber nicht so lange haltbar sind, und Winterzwiebeln, wie sie in Bauer Schülers Lager liegen. Der kauft seine Jungpflanzen im Frühjahr bei einem Großbetrieb und steckt sie Mitte April in die Erde. In Folientunneln sprießen im zeitigen Frühjahr bereits Schnittlauch und Lauchzwiebeln, die man auch als Frühlingszwiebeln kennt. Damit die Zwiebel gut wachsen kann, braucht sie natürlich einen günstigen Boden und Wetter möglichst wie am Mittelmeer.
Idealer Boden ist ein Boden, der im Frühjahr relativ schnell abtrocknet, der also auf keinen Fall Staunässe hat, denn das hasst die Zwiebel und geht sofort ein. Der aber auch nicht so sandig ist, dass die Zwiebel eigentlich nach 2 Tagen nach einem Regen schon wieder total trocken dasteht. Ein gutes Mittelding. Ein sandiger Lehm, lehmiger Sandboden, mit ein bisschen Humus drinne, noch mäßig feuchtes, warmes Frühjahr, in dem sie schön wachsen kann, und dann nach und nach einen immer trockener werdenden Sommer und einen auch trockenen Herbst, in dem die Blätter eben, ohne krank zu werden, einfach gelb werden, in die Zwiebel eingespeichert werden, das wäre perfekt.
Aber selbst wenn hinsichtlich Wetter und Boden alles perfekt ist, muss der Bauer noch mehr bedenken, wenn er im Herbst gesunde Zwiebeln ernten möchte. Denn Zwiebeln sind nicht ganz einfach, meint Markus Schüler. Allen sekundären Pflanzenstoffen zum Trotz werden sie auch von manchen Krankheiten und Schädlingen befallen. In nassen Jahren kann der Mehltau Blätter und Speicherorgane faulen lassen. Besonders lästig ist ein unscheinbares kleines Insekt.
Für uns der wichtigste Zwiebelschädling ist die Zwiebelfliege. Die legt ihre Eier an die Blätter und die Maden, die Fliegenmaden, kriechen dann halt durch die Zwiebel durch und fressen sie auf. Einmal sehen die Blätter dann sehr verkrüppelt aus und auch die Zwiebel fault sehr viel schneller. Und die beste Abwehrmaßnahme gegen Zwiebelfliege ist, entweder die Zwiebel jedes Jahr an eine weit entfernte Stelle machen vom letzten Jahr oder einen Standort wählen, der sehr windig ist. Das sind relativ kleine Fliegen und die mögen es überhaupt nicht vom Wind ständig rauf und ab und irgendwo hingeschleudert zu werden, sondern die mögen windstille Ecken.
Im Hochsommer neigt sich das Zwiebeljahr seinem Ende entgegen. Dann nämlich, wenn sich die Blätter der Zwiebel gelb verfärben. Damit beendet auch das unterirdische Speicherorgan sein Wachstum. Alle wertvollen Stoffe wurden von den grünen Blättern in die Schalen abtransportiert. Die Zwiebel ist jetzt innen saftig, weiß oder rötlich, außen von einer festen braunen oder dunkelroten Haut umgeben und bereit für die Küche.
Verschwenderisch lässt du deinen Globus der Frische zergehen im verzehrenden Sud des Topfes. Und der kristallene Saum in des Öls entfachter Hitze verwandelt sich in eine gekräuselte Feder von Gold.
Pablo Neruda zelebriert die Zwiebel in der Küche als bildhafte Erscheinung. Die Fantasie des Lesers ergänzt diese Vision durch akustische und geschmackliche Sinneseindrücke. Eine rohe Zwiebel, Nerudas Globus der Frische, schmeckt scharf und frisch. Gesund ist sie obendrein, enthält sie doch reichlich Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Die Zwiebel ist auch eine Verwandlungskünstlerin. Garen Zwiebelringe in der Pfanne, so verschwindet die Schärfe. Zucker wird freigesetzt, ein weiterer chemischer Prozess kommt in Gang.
Wenn man das Ganze erhitzt, würde man dieses Enzym inaktivieren. Und dadurch kommt ja dann diese ganze enzymatische Reaktionskaskade, die halt auch für diese Tränenreizung verantwortlich ist, die kann ja gar nicht mehr ablaufen, weil das Enzym ist inaktiviert. Und dann würde eher ein chemischer, thermischer Abbauprozess von diesen Substanzen passieren, der dann halt wieder zu anderen Aromen führt. Zwiebeln haben auch relativ viel Zucker. Wenn man ihn erhitzt, da geht das Ganze ja dann eher in diese Bräunungsreaktion, karamellartige Aromastoffe, die sich dann halt auch bilden auf Grundlage des Zuckerabbaus oder der Reaktivität von Zuckern.
Sei es nun solo oder als Zutat zu Bratkartoffeln, Pilzen oder Buletten. Viele Genießer können sich kaum etwas Appetitanregenderes und Heimeligeres vorstellen als den Duft von frisch brutzelnden Zwiebeln in Butter. Andererseits steht abgestandener, schaler Zwiebelgeruch in ungelüfteten Räumen auch für provinziellen Mief und Trostlosigkeit.
Egal welches Kochbuch man aufschlägt, Zwiebeln gehören in der mitteleuropäischen und mediterranen Küche zu fast jedem Gericht. Dabei ist es eine Besonderheit der Zwiebel, dass sie sowohl als Gemüse als auch als Gewürz verwendet wird. Und hier kommt auch die ganze Sortenvielfalt zur Geltung. Roh verzehrt passen die milderen roten Zwiebeln gut zum Salat. Schalotten haben ein besonders feines Aroma, das aber beim Kochen oder Braten schnell verfliegt. Gemüsezwiebeln können gefüllt werden und sind roh eine unverzichtbare Zutat des Berliner Nationalgerichts Dönerkebab. Perlzwiebeln gehören mariniert zu jedem Katerfrühstück. Zum Kochen oder Braten eignet sich die weit verbreitete braune Speisezwiebel. Lauchzwiebeln und Schnittlauch sind gesunde und schmackhafte Gewürze für Salat oder Suppe.
Viele traditionelle Gerichte tragen die Zwiebel im Namen. Der Zwiebelkuchen ist besonders in Schwaben und dem Elsass beliebt. In Frankreich kennt man seit Jahrhunderten die mit Brot und Käse überbackene Zwiebelsuppe, die Soupe à l'Oignon. Und ein besonders interessanter Fall ist der hessische Handkäse mit Musik. Dabei handelt es sich um einen fettarmen Käse, ähnlich dem Harzer, der mit reichlich in Essig marinierten scharfen Zwiebeln serviert wird, eben der Musik.
Für Pablo Neruda ist die Zwiebel eine wohltätige Speise der Armen und darüber hinaus eine Metapher für Erde, All und Leben. Ein weiterer Nobelpreisträger, nämlich der deutsche Schriftsteller Günter Grass, wirft seinen ganz eigenen Blick auf das scharfe Gemüse. Beim Häuten der Zwiebel nennt er seine 2006 erschienenen Memoiren. Darin wird das runde Speicherorgan zu einer sinnlichen Metapher für das Gedächtnis. Günter Grass schreibt:
Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein möchte, damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach Buchstab ablesbar steht. Selten eindeutig, oft in Spiegelschrift oder sonst wie verrätselt. Unter der ersten, noch trocken knisternden Haut findet sich die nächste, die kaum gelöst feucht eine dritte freigibt, unter der die vierte, fünfte warten und flüstern. Und jede weitere schwitzt zu lang gemiedene Wörter aus, auch schnörkelige Zeichen, als habe sich ein Geheimniskrämer von jung an, als die Zwiebel noch keimte, verschlüsseln wollen.
Dieses schalenförmig aufgebaute Archiv garantiert freilich keine wahren Erkenntnisse. Gehackt treibt die Zwiebel Tränen ins Auge, bisweilen falsche Tränen der Rührseligkeit. Die eingelagerte Schrift ist Spiegelschrift, kann falsch gedeutet oder umgedichtet werden. Und auch für die Gedächtniszwiebel gilt, erst wenn sie zerstört wird, gibt sie ihre vielfältigen, scharfen und süßen Inhaltsstoffe frei.
Sie hörten Die Zwiebel, Wunderknolle und Hassobjekt von Christiane Seiler. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Sven Hussock. Ton und Technik Michael Krogmann, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.